Ja, meine Lieben, wir sind dabei bei der Betrachtung des Sündenfalls und haben vorbereitend uns ein bisschen beschäftigt mit dem sogenannten alten Mond, von dem Rudolf Steiner spricht. Der alte Mond ist nicht unser Mond, nicht unser heutiger Mond, sondern ist so eine Art frühere Verkörperung unserer Erde. Also auch unsere Erde hat sozusagen frühere Zustände der physischen Manifestation durchgemacht, ist dann wieder durch eine Vergeistigung durchgegangen und dann ist erst unser Erdplanet langsam herausgekommen. Die Schöpfungsgeschichte als solche und was sich anschließt, also die Paradiesesgeschichte und jetzt natürlich insbesondere die Sündenfallsgeschichte, bezieht sich natürlich auf unsere Erdentwicklung. Also hat noch nichts direkt mit dem alten Mond zu tun, indirekt aber schon, weil auf diesem alten Mond eben gewisse Dinge in Gang gekommen sind, die dann letztlich auch zu dem Sündenfallgeschehen führen. Also namentlich dieser sogenannte Streit am Himmel, von dem wir gesprochen haben, wo eigentlich erst so richtig die Widersacherwesen als Widersacher sich beginnen einzumischen in die Entwicklung. Also Steiner schildert ja, wie dem Menschen andere Wesenheiten vorangegangen sind, die heute höher stehen als der Mensch, die heute es nicht nötig haben, in einem physischen Körper zu erscheinen, die aber geistig vorhanden sind, die aber auf früheren Entwicklungsstufen, eben zum Beispiel auf dem alten Mond, auch eine Art Menschheitsstufe durchgemacht haben, aber unter ganz anderen Bedingungen. Konkret wären das auf dem alten Mond die Engelwesenheiten, die heutigen Engelwesenheiten, die also eine Entwicklungsstufe über dem Menschen stehen. Die haben damals auf dem alten Mond ihr Ich entwickelt, allerdings eben ganz anders als wir Menschen. Wir Menschen entwickeln unser Ich, indem wir hier auf Erden verkörpert sind. Also jeder Mensch hat einen Körper für sich selber und steckt da so ziemlich stark drinnen mit seinem Ich oder wirkt zumindest in diesen einzelnen Körper hinein, sagen wir es vorsichtiger so, weil ganz drinnen ist es ja nicht. Aber wir erleben eigentlich das Spiegelbild im Alltag dieses wirklichen Ich. Also was wir als unser Alltags-Ich erleben, ist ja noch gar nicht das wirkliche Ich. Aber die Engelwesenheiten, bei denen war es überhaupt so, dass die nicht in einem einzelnen Körper inkarniert waren, sondern dass die gewissermaßen ihre geistigen Fühlorgane in mehrere Leibesgefäße hineingestreckt haben. Das heißt, sie haben als so eine Art Gruppenseele gewirkt. Und die Leibesgefäße, derer sie sich bedient haben, mit denen wurde aber bereits vorbereitet in gewisser Weise die Struktur, der Bau unseres physischen Körpers. Allerdings halt eben noch auf einer anderen planetarischen Entwicklungsstufe. Daher, also zum Beispiel gab es noch nicht das feste Erdelement. Also das waren noch ganz weiche Gebilde ohne Knochen, ohne irgend so etwas, ohne Verhärtungen in sich. Also wie so zähflüssige Gebilde im dichtesten Zustand. Und diese Engelwesenheiten haben eben ihr Ich entwickelt dadurch, dass sie sich sozusagen gewissermaßen an dieser zwar weicheren, aber immerhin physischen Leiblichkeit, an dieser Vielzahl von leiblichen Gefäßen mit ihrem Ich gestoßen haben, kann man sagen, also bildlich gesprochen. Und dadurch entwickeln sie ihr Ich-Bewusstsein. Wir entwickeln heute unser Ich-Bewusstsein, indem wir uns an unserem einzelnen Körper stoßen, anstoßen immer wieder. Aber man sieht dadurch schon, dass das Bewusstsein auch dieser Engelwesenheiten damals ganz anders geartet gewesen sein muss als unser heutiges menschliches Bewusstsein. Beides ist ein Ich, beides hat also diese Schöpferkraft in sich, aber die Art des Bewusstseins ist also eine ganz andere. Weil die Art des Bewusstseins hängt eben wirklich davon ab, in welcher Beziehung man zu diesem Leibesgefäß steht. Das ist auch für uns heute ganz wichtig. Es kommt erst später dann eine Entwicklungsphase, wo das Bewusstsein so weit ist, dass es auch ohne physisches Gefäß wach bleiben kann, das Ich-Bewusstsein. Wir werden diesen Zustand auch irgendwann einmal erreichen. Dauert noch ein bisschen. Aber das heißt, man nimmt dann das Bewusstsein mit, dass man sich als Mensch jetzt hier auf Erden erworben hat, aber auch die Engelwesenheiten nehmen ihr Bewusstsein mit, das eben so geartet ist, wie es sein kann, wenn man sich mehrerer Leibesgefäße bedient, also als Gruppenseele wirkt. Kann sich schon vorstellen, als Gruppenseele zum Beispiel kann ich nicht ein Wachbewusstsein für eine äußere Welt entwickeln. Na, man stelle sich vor, wie die Welt ausschaut, wenn ich die von 100 Leibesgefäßen aus betrachte. Das wird eine sehr eigenartige Perspektive geben. Also, wir haben heute ein vergleichsweises Beispiel, die Gruppenseele der Tiere zum Beispiel. Also, was weiß ich, die Gruppenseele der katzenartigen Tiere. Na, die Gruppenseele nimmt nicht die äußere Welt so wie wir wahr, das kann nicht sein. Weil sie nimmt es nicht durch ein Katzentier wahr, sondern durch Hunderte, Tausende, Millionen Katzentiere, was Gott, wie viel es auf der Erde gibt. Und
bei einer Gruppe.
Ja.
Sagen wir bei einer Arbeitsgruppe.
Ja.
Der Chef hat ja auch ein Gruppenbewusstsein.
Ja.
Für seine Mitarbeiter oder Mitarbeiter.
Richtig, ja.
Und warum soll man dieses Bewusstsein nicht auch mit unserem Bewusstsein vergleichen? Es ist einfach ausgeweiteter, aber und nicht so akzentuiert wie im Einzelnen,
ja.
Aber doch ein Gesamtbewusstsein.
Schon. Nein, jetzt bei mir meine ich einmal, es kann kein sinnliches Bewusstsein sein. Weil der Gruppenleiter hat natürlich sein sinnliches Bewusstsein, aber das ist gerade sein Einzelbewusstsein. Weil gerade mit dem sinnlichen Bewusstsein lebt er nicht in der Gruppe, sondern er sieht es aus seiner Perspektive. Wenn jetzt das Ich aber eben überhaupt nicht verkörpert ist in einem einzelnen Leib, sondern eigentlich nur in Tausende, Hunderte hineinragt, dann bekommt er zwar von dem Seelischen was mit, natürlich, also von der Innenseite, aber nicht von der sinnlichen Außenseite. Und daher ist es viel schwerer, also dieses Trennungserlebnis zu spüren. Weil dadurch, dass wir in der sinnlichen, in dem Moment, wo wir wirklich voll für die sinnliche Welt aufwachen, sind wir im Erleben vom Geistigen zunächst einmal getrennt. Und solange wir uns im Seelischen noch verbinden, sind wir zumindest noch in einer höheren Ebene drinnen unmittelbar. Indem ich direkt in der sinnlichen Welt aufwache und den sinnlichen Gegenständen gegenüberstehe, bin ich eigentlich vom Geistigen abgeschnitten. Auf der Ebene. Auf der Ebene des sinnlichen Bewusstseins. Und das ist genau das, was die Engelwesenheiten auf dem alten Mond nicht hatten. Oder was zum Beispiel auch die Gruppenseele der Tiere jetzt nicht hat. Das heißt, sie fühlt sich der Welt oder der Schöpfung nicht äußerlich gegenübergestellt. Das ist der wesentliche Unterschied. Und gerade dieses sich gegenüberstellen, sich gegenübergestellt zu fühlen und sich getrennt von den anderen Wesen zu fühlen, darauf gründet unsere Freiheit, unser Freiheitserlebnis. Darauf. Wenn wir zum Beispiel nur jetzt auf die seelische Ebene gehen würden und in uns das suchen würden, was uns mit der Gruppe verbindet oder so, dann schwimmt es schon wieder durcheinander. Und dann verlieren wir sehr leicht unser freies Individualbewusstsein.
Das erste Bewusstsein ist eben, das im Körper sitzt.
Richtig, ja. Richtig. Das ist das
Seelischen. Ist auch ein Bewusstsein, aber
richtig. Da verschwimmt es. Weil in der Seelenwelt überhaupt durchdringt sich alles. In der Seelenwelt, die kann man nur im übertragenen Sinn als räumliche bezeichnen. In Wahrheit sind in der Seelenwelt die Seelen ineinander, miteinander. Und da ist es viel schwerer oder praktisch unmöglich, dieses Freiheitsbewusstsein zu entwickeln. Wenn man es einmal entwickelt hat, kann man diese Bewusstseinsart mitnehmen. Aber dass wir es entwickeln können, dazu bedürfen wir hier dieser völligen Abtrennung vom Geistigen im Grunde. Also die Sinneswelt macht wirklich also diesen Schleier jetzt ganz dicht, der über der geistigen Welt ist. Natürlich, wir haben eben in unserem inneren Erleben, da kann schon was Geistiges noch hereinkommen, natürlich. Aber indem ich mich jetzt ganz der Sinneswelt gegenüberstelle und mein Bewusstsein nur darauf richte, bin ich abgetrennt vom Geistigen. In diesem Moment des Erlebens. Und das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, um die Freiheit zu entwickeln. Und der Gegenschlag, wenn ich gerade das ganz stark erlebe und dann im Gegenschlag schaue, was ich zum Beispiel im Denken erlebe, dann lerne ich mich im Denken als Gegenschlag erkennen, als geistige Individualität, die unabhängig nämlich von dieser Sinneswelt ist. Also das ist das zum Beispiel, was Steiner dann so schön schildert, sehr ausführlich in der Philosophie der Freiheit. Aber das bedingt also, dass ich einmal die Außenwelt, die sinnliche Außenwelt geistentleert erlebe. Ich erlebe nicht die Elementarwesen, die drinnen wirken, das alles ist weg. Ich sehe nur mehr äußere Dinge, äußere Gegenstände. Und auch die anderen Menschen sind zunächst einmal sinnlich betrachtet andere äußere Gegenstände.
Und Gefühl spielt da überhaupt oder darf eigentlich dann gar nicht mitspielen? In dem Moment
darf es eigentlich zunächst einmal keine Rolle spielen, richtig. Richtig. Und das erklärt aber auch viele Phänomene gerade in unserer jetzigen Zeit, die ja auf eine ziemliche, zumindest in unseren westlichen Kulturkreisen, von einer ziemlichen Gefühlsarmut gekennzeichnet ist. Weil man darf ja nicht verwechseln Gefühl und Emotion. Emotion ist was aus dem Triebhaften kommt und mit mir durchgeht. Gefühl ist das nicht. Gefühl ist immer etwas, was vom Ich ausgeht. Aber eben jetzt nicht unmittelbar im Sinnlichen erlebt, sondern das Seelische miterlebt in Wahrheit. Aber Gefühl kann Hochstimmung, Tiefstimmung, alles Mögliche erzeugen, aber das Ich bleibt trotzdem immer Herr darüber. Das ist der große Unterschied zur bloßen Emotion. Das bildet zwar die Basis, aber das Ich, also Gefühl wird es erst dann, wenn das, was als Triebimpuls kommt, als Angst, als Furcht, als Liebe, aber als Liebe im Sinne von Geschlechtstrieb oder irgend sowas, wenn das vom Ich her verwandelt wird, dann wird es erst zum Gefühl.
Ich denke, in dem Moment, wo es einen anderen, wo es andere Menschen oder Ichs einbezieht, dann wird es zum Gefühl, während dessen die Emotion, die kommt ja nur aus dem eigenen.
Ja, die Emotion, ja, die Emotion kommt eben nicht aus dem Ich, sondern die kommt aus dem Astralleib. Ja. Und wenn das Ich beginnt, den Astralleib zu verwandeln, in die Hand zu nehmen, dann entsteht daraus das Gefühl und das bezieht sich eben auch namentlich auf die Beziehung zu den anderen Menschen dann. Aber primär hat es was zu tun, damit das Ich den Astralleib in die Hand nimmt.
Ja. Ansonsten auch. Oder kann man nicht sagen, nur, weil wenn jetzt als Mensch theoretisch alleine auf dieser Welt wäre, ja,
ja.
Was sollte ich für Gefühl haben?
Naja.
Emotion schon, ja, durchaus, aber Gefühl?
Naja, Gefühl, es kann im Extremfall ein reines Selbstgefühl sein. Ich meine, es kommt jetzt das Problem dazu, ich meine, das ist eine rein theoretische Spekulation, weil wir dieses nicht entwickeln, wenn wir es nicht an anderen Menschen entwickeln. Trotzdem ist das Selbstgefühl dann ganz auf mich bezogen. Also ganz, das heißt, da erlebt sich das Ich im eigenen Astralleib zunächst einmal und erlebt diese Widerspiegelung. Aber nur damit das Ich überhaupt dieses Bewusstsein dafür entwickeln kann, muss es sich sozusagen an anderen Menschen spiegeln. Aber trotzdem ist dann dieses spezielle Gefühl hat nur mit ihm selber zu tun. Also das sind Dinge, die man dann gar nicht so leicht unterscheiden kann auch. wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, was ist mein Gefühl, was ist mit durch den anderen bedingt, was ist meine Reaktion auf das Gefühl des anderen. Also zum Beispiel daher ein gewisser Unterschied eben zwischen Mitgefühl und dem eigenen Gefühl. Ich kann Gefühle entwickeln, es muss noch nicht Mitgefühl sein. Wirkliches Mitgefühl heißt, dass ich wirklich mitfühlen kann, was der andere fühlt, bis zu einem gewissen Grad. Und das ist dann nämlich im richtigen Sinn nicht nur, naja, ich versetze mich halt irgendwie hinein und denke mir, dem geht es jetzt schlecht, und das ist noch kein wirkliches Mitgefühl, sondern das ist eigentlich schon wirklich ein Hinübergehen in den anderen dann und etwas mitnehmen von dem, wenn es echt sein soll. Und gerade diese Gefühlsebene ist heute sehr, sehr ausgedünnt, sage ich mal. Also das Ich ist eben sehr wach geworden im Intellekt, im intellektuellen Denken. Da sind wir im Grunde am wachsten. Ich meine, wenn ich einen mathematischen Gedanken fasse, 1 und 1 ist 2, da bin ich eigentlich am allerwachsten. Da bin ich sogar wacher als gegenüber der Sinneswelt. Kann man sich leicht davon überzeugen, weil man braucht nur schauen, wo bin ich jetzt am Weg daher überall vorbeigegangen, wie hat das alles genau im Detail ausgeschaut. Alles, an das ich mich nicht mehr genau erinnern kann, da war das Ich nicht voll dabei. Das ist ganz, ganz einfach. Das heißt also, es war bei 99,9% nicht dabei. Also sind wir dem gegenüber nicht so wach als etwa mathematischen Gedanken gegenüber. Der ist aber dann natürlich ganz abstrakt und ganz eng und ganz klein. Aber daran kann ich dann aufwachen, zum Beispiel gerade an mathematischen Gedanken, kann ich aufwachen zu dem Bewusstsein, mein Ich hat aber mit dieser sinnlichen Außenwelt eigentlich unmittelbar gar nichts zu tun. Es ist etwas anderes. Weil eben konkretes Beispiel bei der Mathematik, ich kann eine mathematische Gesetzmäßigkeit niemals mir beweisen durch die Außenwelt. Da kann ich einzelne Beispiele dafür finden, die das plausibel machen, aber den Beweis als solchen kann ich nur innerlich geistig erleben. Das ist eine innerliche geistige Gesetzmäßigkeit. Ich kann mir es versinnlichen irgendwie, ich kann den pythagoreischen Lehrsatz mir helfen und das anschaulich darstellen, aber der Moment, wo ich den Beweis durchschaue, das kommt aus dem Geistigen. Und der andere durchschaut es vielleicht nicht. Der sieht alles, aha, die Dreiecke da, wie schiebe ich da, aha, und das blitzt nichts auf. Und der sagt, aha, jetzt muss ich halt auswendig lernen, a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Das ist also ein ganz großer Unterschied zwischen dem Moment, also wo ich es erkenne, oder wo ich es halt einfach zur Kenntnis nehme nur. Und der Moment, wo ich es erkenne, ist ein Moment des geistigen Erlebens. Wir haben das, glaube ich, in den letzten Vorträgen irgendwann einmal über das gesagt. Ich glaube da war, gerade in der Mathematik beginnt das Hellsehen. Also das Hellsehen beginnt im Denken und in der Mathematik ganz besonders. Jede mathematische Erkenntnis ist eine hellsichtige Erkenntnis. Wir würden sie nicht anders haben. Also das heißt, wir sind alle Hellseher. Wenn wir 1 und 1 zusammenzählen können, sind wir schon Hellseher. Ist halt nur ein sehr, sehr enger Bereich, aber das ist eine Erkenntnis, die sich nicht durch das Äußerliche ergibt. Obwohl es als Gesetzmäßigkeit hinter allem Äußeren steckt. Aber ich muss diese Erkenntnis eigentlich erst haben, um sie im Äußeren zu erkennen. Das ist der Punkt. Ich muss zählen können, um die Zahlen in der Außenwelt zu erkennen. Aber da muss es innerlich erlebt haben. Sicher, kann man mit den Fingern helfen, aber das nutzt man nichts. Bei den Behinderten sieht man das oft, die kennen ja Dinge, aber sie können trotzdem nicht zählen deswegen. Sie können es vielleicht benennen, sie sagen, das ist der Finger 1, der Finger 2, der Finger 3, der Finger 4, der Finger 5. Aber sie können deswegen trotzdem nicht zählen. Sondern sie können es vielleicht benennen, ist auch noch ein Unterschied. Weil ich könnte ja dann auch zählen so, 1, 2, 3, 4, 5, kommt für uns wieder 5 heraus. Aber ich würde dann sagen 5, 4, 3, 2, 1, weil das sind die Namen der Finger. Also er kann nicht rechnen dann damit sozusagen. Also das sind die beiden Dinge, die wir als Menschen, die beiden zusammengehörigen Dinge, eben die Außenwelt einmal völlig geistlos zu erleben und im Denken die Chance zu haben, sich als individuelles, freies, geistiges Wesen zu erleben. Diese zusammengehörigen beiden Seiten haben wir den Engelwesenheiten voraus. Wenn die Engelwesenheiten denken, erleben sie nicht. Ich denke, weil ich ein freies, geistiges Wesen bin. Sondern dann erleben sie die Geisterfüllung, die von oben kommt. Und das bedingt zugleich, dass sie sich bewusst sind, ich bin nicht völlig frei, sondern ich bin sozusagen ein Glied in dieser ganzen Kette drinnen. Ich führe die Schöpfungsimpulse aus, die von viel, viel höherer Stelle kommen. Und der Mensch hat die Möglichkeit, eben dieses ja durchaus höheres Geistiges auch hereinzulassen oder auch es nicht hereinzulassen, zum Beispiel. Also wir können geistige Impulse aufnehmen oder auch sagen, ich will ihn jetzt nicht aufnehmen. Wir können es jederzeit verweigern dagegen. Die Engelwesenheiten können sich selbstständig nicht verweigern. Und das geht sogar so weit, dass die Widersacherwesenheiten, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eben gewisse Impulse nicht aufnehmen, das eigentlich nicht aus der Freiheit heraus tun, sondern weil sie abkommandiert wurden, wie Steiner immer dazu sagt. Das heißt, sie wurden in einen Bereich gesetzt, wo ihnen gewisse Dinge aus der geistigen Welt nicht zugänglich sind. Und daraus wurden dann zum Beispiel auf dem alten Mond aus gewissen Engelwesenheiten dann die luziferischen Wesenheiten. Aber das ist noch kein ganz eigener freier Entschluss. Es ist so an der Kippe irgendwo. Und das beginnt ja mit diesem sogenannten Streit am Himmel. Da ist diese ganz große Scheidung. Und diese alte Mondenentwicklung, von der wir gesprochen haben, die ist eben insofern interessant, weil es gab ja schon früher, in früheren Entwicklungsstufen, zurückgebliebene Wesenheiten, also abkommandierte Wesenheiten, wenn man so will, denen nicht der gesamte Schöpfungsreichtum zugänglich ist, der einem Wesen dieser Stufe theoretisch zugänglich wäre, sondern eben nur ein Teil. Es gab also schon früher zurückgebliebene Wesenheiten, aber sie haben nicht unmittelbar in das Schöpfungsgeschehen eingegriffen. Sondern sie haben sich sozusagen entwickelt auf einem separaten Himmelskörper irgendwo und dort ihre eigene Welt gehabt. Mit dem alten Mond ist das erstmals anders. Da sind diese Widersacherwesen unmittelbar tätig auf dem Planeten, auf dem sich die Entwicklung, die Hauptströmung der Entwicklung abspielt. Also Hauptströmung der Entwicklung heißt immer, das ist der Planet oder der Bereich des Kosmos, wo eben die Menschheitsentwicklung stattfindet, wo eine Ich-Entwicklung stattfindet, die damals eben diese Engelwesenheiten durchgemacht haben. Und da beginnen sich jetzt die Widersacher hineinzumischen. Also das sind die luziferischen Wesenheiten. Und in der Folge, also vor allem dann für unsere Erdentwicklung, kommen dann nach und nach die anderen zurückgebliebenen Wesenheiten auch dazu, eben die alemannischen Wesenheiten, die noch früher eigentlich zurückgeblieben sind, aber heute halt einmal separiert waren von der Hauptentwicklung. Aber mit der Erdentwicklung und eigentlich als Folge dieser luziferischen Kräfte so im Nachspann kommen jetzt dann die arimanischen dazu und dann noch stärkere Kräfte. Bezüglich dieser Engelwesenheiten Ist es nun so? Naja, schauen wir uns vielleicht einmal ein bisschen an, wie dieser alte Mond, da rekapitulieren wir das noch ein bisschen, wie dieser alte Mond ausgeschaut hat. Also dieser alte Mond war ein Planet, der zunächst einmal, wie immer, wenn ein Planetensystem entsteht, mit seiner Sonne vereint war. Also es war anfangs ein gemeinsamer großer Himmelskörper, wenn man will. Es ist zu einer Trennung gekommen. Die Sonne hat sich abgetrennt von diesem alten Mond. Die regelrecht entwickelten hohen geistigen Wesenheiten sind mit der Sonne herausgegangen. Die Menschheitsentwicklung der Engel hat sich aber auf dem abgetrennten Mondenplaneten abgespielt. Der hat sich verdichtet bis zum Wasserelement. Wasserelement bedeutet alles Flüssige. Also er ist bis zum flüssigen Zustand verdichtet gewesen. In der dichtesten Phase sogar bis zu einem wirklich fast glasartig zähflüssigen Zustand. Also das gemahnt dann schon fast an was Festes, aber es ist eben trotzdem immer noch in Wahrheit Flüssigkeit, so wie im Grunde Glas auch eine Flüssigkeit ist. Ist halt auch nicht dieser langsame Wind, aber in Wahrheit rinnt das Glas auch, es rinnt ununterbrochen. Halt wahnsinnig langsam. Aber doch, es hat nicht die Kristallisationsfähigkeit, die ist erst auf unserer Erde gekommen. Die Wesenheiten, die unten gelebt haben, es gab verschiedene Naturreiche auf diesem alten Mond, das haben wir auch schon besprochen gehabt. Also es gab ein Menschenreich. Das Menschenreich ist eigentlich immer das paradoxerweise, also für den Außenstehenden würde man sagen, paradoxerweise immer das Primäre. Und erst aus dem Menschenreich spaltet sich ab etwas Zurückgebliebenes, was also eine Menschheitsentwicklung nicht mitmachen kann. Das erscheint dann als Tierreich. Und was noch weiter zurückfällt, erscheint als Pflanzenreich. Und wenn es ganz extrem wird, kommt das Mineralreich, aber das gibt es zunächst einmal auf dem alten Mond nicht. Es gibt also ein Menschenreich, ein Tierreich, ein Pflanzenreich. Und das gibt es zu dem Zeitpunkt, als dieser alte Mond noch mit seiner Sonne vereinigt war. Da gibt es diese drei Naturreiche. Naja, wie soll man sich das vorstellen? Weil diese alte Sonne oder dieses gemeinsame Gebilde war noch im Wesentlichen gasförmig. Ja, wie soll man sich das vorstellen? Also gasförmige Pflanzen, gasförmige Tiere, gasförmige Menschen. Naja, es geht um die innere Gesetzmäßigkeit. Es geht nie um die äußere Körperlichkeit. Es wirken eben sehr wohl die Gesetzmäßigkeiten, die dann später auch in der dichteren Verkörperung des Menschenkörpers drinnen ist, die wirken eben schon da in diesen Gasstrukturen drinnen. Man kann sich das vorstellen, also wie eine Art Wirbelgebilde in dem Gas, die relativ stabil sind. Das gibt es ja auch in den Luftströmungen oder so. Also so als Bild, macht man sich nur anschauen, so ein Wirbelsturm zum Beispiel. Ein Wirbelsturm ist ja deutlich jetzt auf unserer Erde. Es ist ein Gebilde, das also eine sehr stabile Existenz für eine gewisse Zeit hat. Ich meine, nicht lange, aber für eine gewisse Zeit von Tagen, manchmal länger sogar, hat das eine gewisse Stabilität. Oder wenn es also eine Windhose oder was so ist. Massiv ist die stabil, also die kann man gar nicht so leicht auflösen. Also ich blase einmal hin und die ist weg. Sondern das ist ein Gebilde, das sich stabilisiert. Wir glauben immer nur, stabil kann ja nur was sein, wenn es in einem Gefäß drinnen ist. Es braucht was Festes. In Wahrheit ist das Feste da auch lauter Wirbel. In Wahrheit, es gibt doch diesen schönen Versuch, den hat der Dr. Rössel immer geschildert. Man nehme einen Elektromotor und gebe darauf eine Gabel, nur so die Zinken einer Gabel, also ganz dünn. Und dann setzt man das in schnelle Bewegung mit dem Elektromotor. Na, was sieht man dann? Man sieht, wenn sich das immer schneller bewegt, schaut das Ganze wie ein silberner Becher aus, wenn das jetzt Silber ist, das Metall. Und nicht nur das, wenn es schnell genug dreht, kann ich sogar wirklich Wasser reinschütten. Und das bleibt drinnen. Weil es massiv wie ein fester Becher wirkt. Also man muss sich das nur vorstellen, Geschwindigkeit immer höher und das Material der Zinke immer weniger. Und im Endeffekt brauche ich gar nichts Festes.
Die Gegengabe verteilt.
Ja, naja, ja, aber verteilt ist es durch die Geschwindigkeit sozusagen. Durch die Geschwindigkeit ist es verteilt, wirkt wie eine massive Wand. Das
Stimmgabel,
ja, so wie eine Stimmgabel. Ja, ja, genau, Stimmgabel, schnell gedreht. Das ist.
Und ist auch hart wie von außen wieder.
Ja, ja, da kann man richtig draufklopfen und da ist nicht, dass man jetzt stecken bleibt oder so. Das ist wie wenn man ein festes Gefäß anstoßt. Das ist ja ganz kurios.
Habt ihr das in der Schule schon einmal gemacht?
Nein. Man braucht einen, sollte man machen, ist richtig. Ich habe bis jetzt noch keinen Motor auf dem, der schnell genug geworden.
Naja, von diesen Schleifern zum Beispiel. Mhm. Schleifscheibe 10, also Mittelschleifer, 10.000 Umdrehungen.
Das müsst gehen, ja. Das müsst gehen. Weil mit einer Bohrmaschine ist es nicht gegangen. Mit einer Bohrmaschine geht es nicht. Das ist zu langsam. Aber Winkelschleifer könnte gehen, ja.
Dann muss man den Schleifer, die Schleifscheibe wegnehmen.
Ja, sonst wird es gefährlich, ja.
Sonst kannst du wirklich. Kannst
du
nicht
hingehen. Nein, das täte ich nicht, nein. Nein, müssen wir schauen. Ja, also das heißt, dass alles, was an Körperlichkeiten, egal ob tierisch, pflanzlich, menschlich, auf diesem alten Mond war, waren also letztlich solche Wirbelgebilde, solche Strömungsgebilde. Ja. Im wässrigen, also im flüssigen ist es dann sowieso noch viel stärker ausgeprägt. Aber jetzt sprechen wir eben von dem Zustand, wo es noch gasförmig ist, was also mit der Sonne vereinigt ist, das sind also eben Gaswirbel, wenn man so will. Und als sich dann dieser alte Mondenplanet abtrennt von der alten Sonne, passiert eine gewisse Verdichtung. Also es ist Verdichtung zum flüssigen Element erstens einmal und die Naturreiche rutschen auch so ein bisschen hinunter, könnte man sagen. Das heißt, es entsteht das, was unten da steht, als mineralpflanzenreich. Das heißt, es entsteht etwas, was im Grunde zwischen Mineral und Pflanze steht. Was also schon so ein bisschen an den kristallinen Charakter herankommt. Ich habe euch das oft geschildert mit den Eisblumen, da sieht man das so schön, dass eigentlich die Kristallisationsformen mit den Pflanzenformen in Wahrheit sehr eng verwandt sind. In Wahrheit wächst jeder Kristall. Und während er wächst, sind eigentlich pflanzliche Bildekräfte tätig dabei. Erst wenn das Ganze dann immer dichter mit Stoff vollgestopft ist, mit Substanz vollgestopft ist, dann wird es irgendwann das geometrische Gebilde. Aber es entsteht aus einem lebendigen Wachstumsprozess. Und man kann sich also vorstellen, dieses Mineralpflanzenreich, das kommt halt nie ganz bis zur völligen Verdichtung, also bis zur Verfestigung. Bei unseren Kristallen hört es dann auf und dann ist es verfestigt. Aber da bleibt es immer in diesem strömenden Bereich. Es gibt ein Pflanzentierreich, das heißt, es gibt pflanzenartige Gebilde auf diesem alten Mond, die aber auch ein gewisses Empfindungsvermögen haben. Die also auch irgendwie spüren mit einem traumhaften Bewusstsein, was in ihrer Umgebung vorgeht. Und die auch also eine gewisse Triebhaftigkeit, eine ganz einfache sozusagen entwickeln.
Eine fleischfressende Pflanze hat das vielleicht auch.
Ja, theoretisch, ja. Nur bei allen Pflanzen, die wir heute haben, dringt das Astralium, das geht es nämlich dabei. Also das heißt, ein Lebewesen wird dann empfindungsfähig, triebfähig, wenn es etwas Astralisches aus der Seelenwelt also aufnimmt in sich. Dann kannst du das haben unsere heutigen fleischfressenden Pflanzen nicht. Aber es sind alle unsere Pflanzen, also namentlich die höheren Pflanzen, das heißt die Blütenpflanzen, die sind entstanden, nachdem die Saurier ausgestorben sind, also nach der Zeit, zugleich mit den Säugetieren entstanden, ganz interessant. Und die sind dort gerade, wo es zur Blütenbildung kommt und zur Fruchtbildung kommt, nehmen sie zwar das Astralische nicht auf, aber sie sind ganz stark umschwebt von diesem Astralischen und das senkt sich also ganz stark hin zu dieser Pflanze. Ist bei den, weiß nicht, bei den Farnen oder bei den Schachtelhalmen oder so, ist das minimal der Fall. Also nicht, dass es ganz weg wäre, aber es ist ganz minimal. Aber bei den Blütenpflanzen ist es ganz stark und besonders stark ist es bei den Giftpflanzen. Die Giftpflanzen entstehen nämlich dadurch, dass also das Astralische wirklich schon fast eindringt und dann eben in einzelnen Bereichen zumindest einen Zerstörungsprozess hervorruft. Und die Gifte sind eigentlich Zerstörungsprodukte, im weitesten Sinn sowas Ähnliches wie Leichengifte. Aber hier bei diesem Pflanzentierreich auf dem alten Mond ist es aber tatsächlich so, dass Astralisches wirklich in diese Pflanzen einzieht. Und sie sind daher also empfindungsfähig und auch triebfähig, beweglich bis zu einem gewissen Grad, schwimmend beweglich, wenn man so will, weil festen Boden gibt es ja noch nicht. Also aus dem entsteht dann später hier auf unserer Erde das ganze niedere Tierreich vor allem. Also, weiß nicht, die Würmer und solche Geschichten. Und dann gibt es als oberstes Naturreich ein Tier-Menschenreich. Also etwas, was zwischen Tier und Mensch steht. Das sind die Körperlichkeiten, mit deren Hilfe die Engelwesenheiten auf dem alten Mond ihre Ich-Entwicklung durchmachen. Da haben wir nämlich genau dasselbe Prinzip. Da ist ein Ich, das zwar nicht ganz inkarniert ist, aber hineinwirkt. In die heutigen Tiere wirkt das Gruppen-Ich nicht so stark hinein, wie die Engelwesenheiten damals hineingewirkt haben in die einzelnen Leibesgefäße. Also so gesehen ist auch wieder ein gewisser Unterschied zwischen also den heutigen Gruppenseelen der Tiere und dem, was damals die Engelwesenheiten gehabt haben. Abgesehen davon, dass die Engelwesenheiten nicht so viele Körperlichkeiten benutzt haben. Also eine Engelwesenheit hat vielleicht, weiß ich nicht, 10, 20, 30, 40, 100 Leibesgefäße benutzt, aber nicht mehr. Bei den tierischen Gruppenseelen sind es in der Regel viel, viel mehr, außer es ist halt schon eine aussterbende Tierart, dann sind es nur mehr wenige Exemplare. Was im Übrigen dann natürlich für das Bewusstsein der Gruppenseele einen ganz starken Einfluss hat. Also das.
Was passiert mit der Gruppenseele der Tiere, die aussterben?
Naja, die machen später eine andere Entwicklung mit. In teilweise für uns problematische Entwicklungen. Weil sie wirken dann nicht mehr durch die Tierwelt, aber sie wirken sehr wohl in der Seelenwelt weiter und tun sie dann sehr gern in den Sozialstrukturen von uns Menschen irgendwo hineinmischen. Aha. Ja, da wirken sie sehr oft drinnen, also weiß nicht, in großen Gemeinschaften oder
die Elefanten.
Die ganzen Dinosaurier haben wir mal. Also die ganzen Dinosaurier, da fallen mir viele Beispiele ein, wo die drin sind. Da war einen ganzen Haufen. So.
Echt?
Ja. Ja. Also wenn man die sucht, findet man sie. Sie sind noch unter uns, aber anders halt. Ja, also sie haben dann nicht mehr die Möglichkeit, es ist also nicht so, dass sich die Gruppenseelen dann wieder in einer anderen Tiergruppe verkörpern, sondern eben in anderen Strukturen, also meistens im Sozialbereich irgendwo.
es dann auch noch Untergruppen, die wir sehen?
Ja.
So großen?
Ja, gibt es natürlich. Ja, gibt's. Ich meine, da ist eben wirklich dieses komplizierte Phänomen, dass sich im Seelischen die Seelen eben wirklich durchdringen und dass man dann innerhalb so quasi der Löwenseele, natürlich sind da verschiedenste Untergruppierungen darunter und es gibt eben mächtigere Gruppenseelen und weniger mächtige, die sich halt dann da unterordnen und einfügen. Und wenn es aber dann so ans Aussterben oder so geht, bedeutet das natürlich für das Bewusstsein dieser Gruppenseele eine ganz starke Fokussierung. Also das heißt, das Bewusstsein wird viel, viel wacher. Das ist das, was sie gewinnen dadurch. Ich meine, das ist bei uns auch so. Ich meine, wenn es ans Sterben geht, wächst das Bewusstsein. Also wir haben das größte Bewusstsein ist überhaupt entsteht durch den Tod bei uns. Und in Wahrheit ist es so, dass wir heute dieses schon vergleichsweise wache Ich-Bewusstsein haben, hängt sehr wesentlich damit zusammen, dass wir schon durch viele Tode durchgegangen sind. Wäre das nicht der Fall, dann würde man noch sehr, sehr träumen. Also das heißt, dieses Bewusstsein, das in dem Moment entsteht, wo wir uns jetzt nicht nur an dem physischen Leib stoßen, so ein bisschen halt an unseren Organen, sondern wo wir den ganzen physischen Körper abstoßen. Das ist ein ungeheures Aufleuchten des Bewusstseins. Das ist so stark, dass man in der Regel im Moment einmal gar nichts erlebt. Das ist wie wenn man in ein blendendes Licht schaut, dann ist man blind im Grunde. Und trotzdem ist es das Licht aber, das uns dann weiterträgt, wenn das also dann langsam wieder sich abschwächt und wir vor allem lernen, Finsternis dem entgegenzubringen. Wir müssen dann eigentlich Finsternis hineinstrahlen in das Licht, um überhaupt was erkennen zu können. Das heißt, wir müssen uns sozusagen die geistige Sonnenbrille aufsetzen, wenn man es so nennen will. Das ist nämlich genau das, was passiert, wenn wir geisteswissenschaftlich arbeiten, uns auch die Begriffe dazu bilden, dann haben wir genug Kraft, um uns sozusagen dieses helle, gleißende geistige Licht so weit abzudämpfen, dass wir noch irgendwas sehen können. Also je bewusstloser wir das alles zur Kenntnis nehmen, nur ein bisschen darüber schwärmen, dann haben wir zu wenig Dunkelkraft eigentlich in uns, um mit dem hellen geistigen Licht was anfangen zu können. Das blendet uns einfach zu stark. Daher ist auch sehr wichtig die Begriffsbildung. Also der Intellekt hilft uns nicht, um die geistigen Dinge zu finden, aber es ist ganz wichtig und unserer Zeit ganz angemessen, es in Begriffe zu fassen, die letztlich immer tot sind. Also wenn es in den Begriffen einfasse, auch wenn ich sage, lebendiges Denken, lebendige Begriffe bilden, aber irgendwann muss ich es bis zum Absterben bringen. Dann habe ich es einmal klar gefasst. Dann muss ich es halt im nächsten Moment wieder auflösen können. Aber ich muss es bis zum Kristallisieren bringen. Wenn ich es nur in der Schwebe lasse, dann wird es nicht exakt.
Das heißt, im vierten Mysteriendrama, und es sind Begriffe sehr kräftenfeindlich.
Ja, natürlich. Natürlich, aber wir müssen gerade durch das immer wieder durchgehen, um dann mit wachem Ich-Bewusstsein auch drüben schauen zu können. Das ist das Interessante nämlich. Ist richtig, hier in dem Moment, wo ich eine geistige Wahrnehmung habe, so jetzt versuche ich sie begrifflich zu fassen, ich bilde mir einen lebendigen Begriff. Das heißt, es geht vom Bildhaften aus, geht dann ins mehr begrifflich-wortmäßige hinein und erstarrt dann. In dem Moment, wo es erstarrt, ist die geistige Wahrnehmung weg. Aber gerade, dass ich es bis dahin gebracht habe, bis zu dem Erstarren, hilft mir, dass ich dann, wenn ich wirklich im Geistigen schauend bin, dass ich dann genug Dunkelkraft entgegenschicken kann, um nicht geblendet zu werden von dem Licht. Dass wir heute, ich meine, das ist anders als die geistige Wahrnehmung natürlich zur ägyptischen Zeit zum Beispiel, wo das Ich ausgeschaltet war. Da ist es anders. Weil was passiert bei der ägyptischen Einweihung? Wird das Ich ausgeschaltet, dann prägt, dann wird der Astralleib erfüllt von der ganzen geistigen Welt im Grunde, die wirkt hinein, das prägt sich im Ätherleib ab, der die hellsichtigen Bilder formt, also die Bilder als solche stammen dann aus dem Ätherleib, und erwachend erinnert sich jetzt der Mysterienschüler an das, was er da geschaut hat. Prägt sich eben nur ein im Ätherleib in dem Moment, wo der fast herausgehoben ist, also sehr gelockert ist, darum bringt man den einzuweihen in einen todesähnlichen Zustand, also wo er wirklich an der Grenze ist, weil solange der Ätherleib fest da drinnen sitzt, denkt er nicht daran, sich das einprägen zu lassen. Also jedenfalls dann, wenn er wieder zurückkommt, im Moment des Aufwachens sozusagen, kann er noch wie ein Traumbild das schauen. Das ist eh nur eine ganz kurze Phase, wo er das dann schauen kann. Aber da ist die Voraussetzung, dass das Ich ausgeschaltet ist. Und das Problem, warum wir so leicht zu blenden sind, ist halt, weil unser Ich noch so schwach ist. Der Astralleib ist schon viel stärker. Der kann viel mehr aufnehmen als unser Ich. Das heißt, für das alte Hellsehen war es nicht wichtig oder nicht notwendig, die geistige Wahrnehmung durch den Begriff zu dämpfen. Was wir durchs Ich heute, und heute sollen wir es durchs Ich letztlich aufnehmen, das ist viel, viel kleiner, kann viel, viel weniger aufnehmen. Ist viel leichter geblendet von der geistigen Fülle. Und da müssen wir den Begriff entgegenschicken, sogar bis zum toten Begriff. Also gerade das, dass wir es bis zum Kristallisieren gebracht haben, hilft uns, dass wir es überhaupt sehen können. Ansonsten sind wir geblendet davon. Das ist das Problem. Daher, präzises, exaktes Denken ist notwendig. Bis in die logische Formulierung hinein. Man kann nichts Geistiges aus der Logik finden, aber man muss es in Sätze fassen können, die durchaus logisch sind dann. Und daher auch, darum sagt Steiner immer wieder, auch für den äußeren Verstand ist es nachvollziehbar, was aus der geistigen Forschung kommt. Also es kann niemand sagen, das ist mir unbegreiflich, aber sagen kann er es schon, aber dann strengt er sein irdisches Denken nicht genügend an. Es ist also, die Mitteilungen, die Steiner gibt, sind so gefasst, dass sie mit dem Denken, das sehr wohl also ans Gehirn gebunden ist, zu verstehen sind. Man kann es nicht erforschen mit diesem Denken, aber man kann es verstehen. Man kann nicht sagen, was sich der zusammenspinnt, da komme ich nicht mit, das ist unlogisch. Dann liegt aber die Unlogik bei dem, der das beurteilt und aber nicht halt nachvollziehen kann. Aber da muss ich nur die Logik entsprechend anstrengen, dann komme ich dahin. Und, der Strada im Stück ist, also der Dr. Strada ist so ein Beispiel, der also dann immer es auch mit der strengen Logik versucht zu fassen. Und der dadurch dann zum Beispiel Idee der Reinkarnation und so weiter, also ganz logisch durchdenkt und sagt, ja, eigentlich müsste es so sein. Also das muss vielleicht auch einmal gesagt sein, weil ich doch so oft über den Intellekt schimpfe ein bisschen oder sage, also wir müssen ihn für die geistige Wahrnehmung oder auch fürs künstlerische Gestalten oder so, müssen wir wirklich völlig, völlig ablegen. Da muss die Logik völlig weg. Es gibt keine Logik in der Kunst, es gibt keine Logik in der Geistesforschung in Bezug auf die Wahrnehmung, in Bezug auf das Erleben. Da kann ich mir nicht ausdenken, na, so oder so müsste es sein und das ist halt dann noch kein Erleben. Also fürs Erleben muss ich das wirklich völlig zur Seite stellen, jedes Vorurteil wegstellen. Und jedes Wissen, das ich habe, ist bereits ein Vorurteil. Na ganz klar, wenn ich weiß, wie ein Engel sein soll, dann ist das schon ein Vorurteil. Also das heißt, ich muss eigentlich auf den Zustand kommen, wo ich sage, ich weiß gar nichts, überhaupt nichts.
Na, das Sokrates.
Ja, ja, ja. Auf dem, im Moment des Erlebens darf ich kein Vorwissen hineintragen.
Aber wir sind ja jetzt anders geschult, ja, wir urteilen sofort. Und alles.
Ja.
Alles und sofort.
Ja, 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 richtig.
Wir wissen eigentlich alles.
Wir, ja, ja.
Das Ablegen.
Ja, genau. Ich meine, damit sind wir völlig vom Geistigen abgeschnitten im Grunde. Also, wenn wir halt zumindest theoretisch alles wissen oder glauben zumindest alles zu wissen, heißt das nichts anderes, dass wir völlig vom geistigen Erleben abgeschnitten sind. Weil im Grund, wenn ich sage, eins und eins ist zwei, das weiß ich, dann weiß ich's, aber erlebe ich's in dem Moment? Erlebe ich im Moment genau, warum das so ist? Erlebe ich es so, wie ich es erlebt habe in dem Moment, wo ich das erste Mal das durchschaut habe, als Kind oder sonst wann? Da kann man sich jetzt so schwer daran erinnern. Es ist Gewohnheit dann nämlich. Für die Praxis ist sicher notwendig. Klar, wenn ich rechnen will und jedes Mal meditieren muss, das werde ich lang brauchen wahrscheinlich. Es wird schwierig werden. Aber im Moment, das ist nämlich das Spannende. Zum Beispiel als Lehrer muss ich eigentlich genau dorthin. Ich muss weggehen von dem, dass ich sage, ich weiß seit 30 Jahren, dass 1 und 1 2 ist, sondern ich muss eigentlich in dem Moment, wo ich den Schülern beibringe, selber dorthin kommen, dieses geistige Erlebnis zu haben, das mir das beweist. Oder wenn ich den pythagoreischen Lehrsatz ihnen beibringe oder was. Dann darf ich das niemals machen, außer sozusagen aus der Gewohnheit des Wissens heraus, sondern ich muss es eigentlich in dem Moment vergessen können. Und ich muss es in dem Moment neu erleben, neu entdecken. Dann komme ich nämlich erstens darauf, dass es wahrscheinlich 5 andere Wege dazu auch noch gibt, was mir dann unheimlich hilft, anderen Schülern zu helfen, die vielleicht den Weg, der verbreitetste dorthin ist, nicht nachvollziehen können, weil die ihre Intuition vielleicht von einer anderen Ecke dazu kriegen, weil nichts kann man nur auf einem Weg beweisen. Ich weiß nicht, wie viele Beweise es für einen pythagoreischen Lehrsatz gibt. Genug, etliche. Und nicht jeder ist für jeden Schüler einsichtig. Es gibt welche, dass ein Schüler, der schaue ich sofort, der andere, keine Ahnung. Und der durchschaut es aber dann wieder bei einem anderen Beweisgang. Es gibt nicht nur einen immer. Es gibt viele Zugänge. Und für die muss ich offen bleiben. Das heißt, ich muss eigentlich zu dem Erlebnis hingehen. Und dazu muss ich jetzt nicht Rudolf Steiner oder so sein. Weil, wie ich gesagt habe, in der Mathematik zum Beispiel sind wir alle hellsichtig in Wahrheit. Zumindest also waren wir es immer dort, wo wir irgendeinen mathematischen Zusammenhang eingesehen haben, wirklich eingesehen haben, wo uns der eingeleuchtet hat. Da haben wir die Erleuchtung gehabt.
Und wie legt man das Wissen ab? Was ist die Methode des Ablegens? Wenn man in die Kunst hinein möchte oder in das Geistige?
Naja, man muss aufpassen, dass man sich nicht zu viel am Anfang schon beschäftigt, einmal erstens einmal mit den Fragen, was bedeutet das, warum ist das so und das alles hinterfragt oder wie soll ich das machen, wie soll ich das gestalten. In der Kunst ist ganz wichtig ein spielerischer Zugang, ein total spielerischer. Ausprobieren, Dinge ausprobieren. Ohne, fast planlos. Weil irgendwann schnappt nämlich die Sache, sei es bei einem Bild, sei es, das gilt sowohl für die bildende Kunst als Gesang, Sprache und so weiter, es gilt überall. Irgendwann schnappt das, was hinter dem Kunstwerk steht, schnappt ein und da kommen dann die Inspirationen herein. Und dann weiß ich plötzlich, wie ich es tun soll. Beziehungsweise ich tue es. Es ist meistens sogar intuitiv, total intuitiv, dass ich es tue und erst indem ich das, was ich da jetzt eigentlich tue, beobachte, komme ich darauf, was da passiert.
Learning by doing.
Ja, 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 richtig, ja, absolut. Ich meine, das heißt nicht, dass man sich nicht irgendein Konzept oder was machen kann, weil ich kann ja mal eine Richtung anpeilen, was ich überhaupt malen will oder in welche also Richtung es geht. Sicher, weil das ist auch jetzt ja mein Willensentschluss, ist einmal zu sagen, wo gehe ich denn überhaupt hin? Ich will nach Afrika oder ich will nach Amerika oder ich will eine Landschaft malen, ich will einen Berg malen, ich will ein Porträt malen, ich will eine Blume malen. Wie auch immer, das sind alles meine Entscheidungen. Aber damit wäre ich nur mal irgendwo hingeführt. Und dort das muss ich aber dann alles ablegen.
Das Weitere kommt einem, wenn man Glück hat, so
ja.
Selbst. Wenn man Pech hat, nicht.
Aber wenn man Pech hat, nicht. Nein, es lässt sich auch nicht erzwingen. Aber das ist das Schöne beim Schöpferischen. Ich meine, ich kann nicht erzwingen, dass ich jetzt die Inspiration für ein Meisterwerk habe. Das, vielleicht habe ich es erst in 10 Jahren, auch wenn ich es jetzt gerade heute dringend brauche, weil ich ein Bild verkaufen muss, weil sonst verhungere ich. Es lässt sich nicht erzwingen. Ich meine, wenn man dann schon mal bekannter ist, hat man es leichter, weil dann kann man machen, was man will und es verkauft sich trotzdem gut. Der Picasso hat das gern gemacht, er hat sich oft lustig gemacht über seine Käufer. Ich dachte, ich mache jetzt irgendein Blödsinn, mir eigentlich fällt mir nichts Gescheites ein, aber ich mache jetzt irgendein Blödsinn halt in meinem Stil und die Leute kaufen es. Also er hat selber ganz genau gewusst, was seine wirklichen Meisterwerke sind und welche halt ein Dutzend Ware ist. So wie bei Goethe. Ich meine, 90% der Goethe-Gedichte kann jeder Bierfilister schreiben. Das sind wirklich ganz aus dem Ärmel geschüttelte Wirtshausgedichte. Und 10% sind Meisterwerke. Oder vielleicht sogar noch weniger. Das ist, sage ich, 9% sind gute Gedichte und 1% sind genial. Und die sind wirklich genial. Aber die große Masse ist sehr durchschnittlich. Das heißt, er hat sehr oft auch was hingeschrieben, wenn er gerade keine besondere Inspiration gehabt hat. Der Schiller weniger zum Beispiel, der hat auch viel weniger geschrieben. Der hat halt wirklich nur das niedergeschrieben, was wirklich aus einer Inspiration kam. Und Goethe war das wurscht, der hat das hingestellt. Er hat sich dann nicht weiter darum gekümmert.
Ja, die Masse hat es verlangt.
Ja, die Masse hat es verlangt, ja, richtig. Ja. Nein, ich meine, es ist auch gar nicht wertend jetzt irgendwie, aber das heißt, auf das muss man warten können auch. Aber es kommt, nämlich das Einzige, was es verhindert, ist, dass man sich zu viel gedanklich eben vorstellt, wie es sein sollte, wie es werden sollte und das vernagelt es eigentlich. Also der geniale Mensch ist der, dem das halt aus der Anlage heraus gelingt, das zeitweise auszuschalten. Weil dann kommt was herein. Sonst hat er dem anderen Menschen im Grunde nichts voraus.
Und Angst darf halt keiner da sein.
Ja. Ja, ja.
Dass es nicht gelingt.
Richtig, ja. Richtig. Das stimmt. Also das verschreckt es am allermeisten. Nicht? Wenn ich die Panik habe, ja, werde ich das schaffen, werde ich eine Idee haben. Also weiß ich nicht, angenommen im Theater, da muss ich spüre eine Rolle. Der Regisseur sagt mir nichts und der sagt mir nichts. Oder was soll ich tun, wird was kommen oder nicht. Je mehr ich die Panik habe, dass nichts kommt, dann... ja, genau.
Unter Umständen kommt das Richtige.
Ja.
Und dass
du
trotzdem
Angst hast. Ja, genau, das kannst du nicht sein, richtig. Ja. Nein, weil da muss man, also da gehört wahnsinnig viel Vertrauen dann dazu. Das Vertrauen, es wird da sein, wenn es notwendig ist. Das ist ganz, ganz wichtig, dann kommt es auch. Und eigentlich ist das auch für einen Lehrer, für einen Pädagogen unheimlich wichtig. Mir geht es wirklich so, ich habe schon fast vor jeder, eigentlich vor jeder Schulstunde, ich bin jetzt in Panik, aber ich frage mich immer, wie wirst du das heute machen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da irgendwas kommen wird oder nicht, weil ich kenne meinen Stoff, ich weiß alles. Aber das nutzt mir alles im Grunde überhaupt nichts. Ich meine, den kann ich ja unterbeten, sicher, das ist kein Problem, aber damit komme ich im Grunde keinen Millimeter weit. Aber ob es gelingen wird für die, die da jetzt vor mir sitzen, da in der nächsten Stunde, ob ich es für die hereinholen kann oder nicht, das ist völlig offen. Das ist völlig offen. Aber das muss ich dann im Moment, wo ich in die Klasse trete, weglegen und sagen, so, jetzt schauen wir mal, was kommt.
Das muss sein.
Ja, aber es kommt dann auch. Ich meine, nicht, manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal nur ein bisschen, das muss man halt auch zur Kenntnis nehmen. Dann gibt es halt manche Stunden, die laufen genial und andere errettet man sich halt irgendwie darüber. Das geht auch nicht anders. Es ist genauso wie es in der Kunst ist, es wird nicht jedes ein Spitzenmeisterwerk sein. Das wäre gar nicht gut. Das
du, aber was machen jetzt die Engel bei diesen Tieren? Das weiß ich jetzt nicht.
Naja, also die Gruppenseelen. Die Gruppenseelen der Tiere sind sowas wie das Ich der Tiere. Nur eben hat nicht das jedes einzelne Tier ein Ich, sondern eben eine ganze Gruppe von Tieren hat ein Ich. Und das erlebt aber natürlich jetzt nicht die Außenwelt so wie wir, dieses Gruppen-Ich. Weil es ja durch eine Mehrheit von Wesenheiten lebt. Also es erlebt mit, was diese einzelnen Tiere unten jetzt empfinden in ihrem Astralischen, weil jedes Tier hat einen Astralleib, da tut sie was, da sind Triebe, da sind Empfindungen, das spürt alles die Gruppenseele und sie gibt ihm eine gewisse weisheitsvolle Lenkung. Also das ist das, was dann zum Beispiel durch die Instinkte und dergleichen sich kundgibt. Das beruht eigentlich darauf, dass darüber ein sehr mächtiges Ich ist, das sehr stark verbunden ist mit den Gesetzmäßigkeiten auch unseres Erdplaneten und daher die Tiere also sehr eingebettet sind in ihre Umgebung auch und das Naturgeschehen mitnehmen, weil die Gruppenseele da drinnen lebt eigentlich und diese Gesetzmäßigkeiten mitlebt. Das einzelne Tier hat nicht bewusst die Intelligenz zu sagen, boah, jetzt wird der Wetter kommen und jetzt müssen wir dieses oder jenes oder die Zugvögel, dass der Winter kommt oder so. Das ist nicht so, dass das einzelne Vogel sagt, ja, schaut schon noch Schnee aus, geht's, wenn wir bocken und das Nesterl im Süden bauen oder so. Sondern das ist der Instinkt, aber durch den Instinkt spricht die Gruppenseele oder das Gruppen-Ich. Wenn man ganz streng ist, muss man unterscheiden zwischen Gruppenseele und Gruppen-Ich, so wie man bei Menschen auch zwischen Seele und Geist oder Seele und Ich noch unterscheiden muss. Also.
Aber was macht jetzt der Engel für den Tier? Das ist die
Frage. Naja, diese Gruppenseelen sind engelartige Wesenheiten. Das sind engelartige Wesenheiten. Aber jetzt, wenn wir es bei dem alten Mond hernehmen, von dem wir gesprochen haben, also bei diesen Tiermenschen, ist es so, dass das Ich dieser Engelwesenheiten wesentlich tiefer eintaucht in diese Leibesgefäße, auch wenn es mehrere sind, als heute die Gruppenseelen der Tiere in die einzelnen Tierkörper eintauchen. Also was ich das aufzeichnen will, das wenn man da, also da haben wir also das Physische des Tieres, dann ist da innen ein Ätherleib, dann hat dieses Tier auch einen Astralleib und jetzt ist es so, dass bei den Engelwesenheiten am alten Mond, also das Ich, da ziemlich stark eintaucht. Ziemlich stark eintaucht. Und dann halt in das nächste Leibesgefäß und so weiter, damit man jetzt mehrere dazu zeichnen.
Und was erlebt jetzt das Tier dabei von den Engelwesen? Oder erlebt das dann?
Ja, es erlebt eben, es erlebt sich geführt durch irgendetwas Höheres.
Sicherheit.
Es schaut eine totale Sicherheit, richtig. Daher liegt in den Instinkten auch eine totale Sicherheit. Also so tief wäre es beim alten Mond heute im auf Erden.
Ich war ja halt mit meinem Enkel zusammen, der ist 14 Monate alt. Natürlich haben schon eine Führung und eine Sicherheit. Also das, was er macht, ist großartig.
Heute ist es so, dass das also ganz wenig nur eintaucht. Schon auch in mehrere Leibesgefäße.
Bis 3 Jahre.
Ja.
Aber es taucht nur ganz wenig ein. Ich meine, daher in gewisser Weise damals auch viel, viel...
Das heißt, mehr ist jetzt woanders, sagen wir.
Ja. Also das ist der Unterschied. Und da sind es jetzt nämlich wirklich Engelwesenheiten. Da sind sie erst werdende Engelwesenheiten, weil sie machen ihre Menschheitsstufe, sie entwickeln da ihr Ich, da haben sie ihr Ich schon fertig und entwickeln schon was Höheres und berühren das fast, also tauchen nicht, beziehungsweise tauchen nur ganz wenig ein.
Dieselben Engelwesenheiten sind das?
Ja, durchaus.
Sie haben halt kein Ich.
Das einzelne Tier hat kein Ich, das ist richtig.
Was die Engeln haben, was die da machen, das ist einfach nur ein Leben. Das ist ja auch das, was ich auch gesehen habe bei den Mysterientragen, jetzt diese Bewegungen.
Ja, genau.
Ausdrücken, da lebt man irgendwas, das, und das ist schön.
Aber es verschwimmt alles irgendwo. Ja, ganz genau.
Ja, und was ist mit den Engeln, die uns begleiten sozusagen? Tauchen sie auch zum Teil da ein?
Naja, es gibt eben, die Engelwesenheiten haben verschiedenste Aufgaben. Also es gibt eben welche, die... Das ist eben der Unterschied, dass gewisse, also die sich weiterentwickelt haben, die höchst entwickelten Engelwesenheiten sind zunächst einmal die dann mit uns mitgehen, also mit uns Menschen. Weil alle Engelwesenheiten haben einmal im alten Mond mit den Tiermenschen zu tun gehabt. Das hat sich aber jetzt gespalten auf Erden in das höhere Tierreich und in das Menschenreich. Und ein Teil der Engel, die höheren, sind jetzt mit uns verbunden, mit uns Menschen. Da taucht das Ich des Engels normalerweise überhaupt nicht ein, steht aber über uns darüber und steht mit uns in Verbindung. Und wir können die Verbindung unter Umständen immer aufnehmen, bewusst auch. Halt seltener halt, dass die Menschen bewusst dazu finden, aber es ist möglich. Die sich weniger stark weiterentwickelt haben auf dem alten Mond, hängen jetzt mehr mit dem Tierreich zusammen und bilden da Gruppenseelen. Weil da noch andere Wesenheiten natürlich auch dahinter stecken, muss man auch sagen. Weil das muss man immer bei den Engelwesenheiten sagen, da spielen immer die ganzen Hierarchien darüber auch eine wesentliche Rolle. Eben weil das der Engel nicht so ein freies Wesen ist wie der Mensch. Also man muss immer, daher, man wird das bei Steiner oft erfinden, also manchmal spricht er von Engelwesenheiten, dann redet er von Erzengelwesenheiten und sagt, hat er das jetzt wieder da anders gesagt oder was ist jetzt so wichtig? Es ist beides so wichtig, es kommt darauf an, worauf man den Aspekt legt. Weil es ist immer, man müsste sozusagen da immer schauen, da sind noch die ganzen Hierarchien darüber auch immer irgendwo. Und es kann manchmal wichtig sein, dass ein Erzengel oder vielleicht sogar ein Urengel jetzt eine entscheidende Rolle spielt, aber er wirkt
durch
den Engel sozusagen bis dort hinein. Also das erklärt dann, warum das manchmal so unterschiedlich geschildert ist. Also für Anfänger in der Anthroposophie ist das wahnsinnig schwer, wenn man das liest, dann kennt man sie und dort, jetzt habe ich doch dort gelesen, das sind Engelwesenheiten, jetzt spricht er plötzlich von Erzengel, wieso? Er weiß auch nicht, was er sagt, oder wie ist das? Nein, er weiß genau, was er sagt. Es ist eben immer genau zu beobachten, welche Wesenheit das aus diesen ganzen Hierarchien heraus jetzt im Moment besonders wichtig ist dafür. Weil immer empfängt der Engel von da oben. Es geht gar nicht anders. Also die sind immer im Hintergrund. Der Engel ist ohne dem nicht denkbar. Und ich meine, der Mensch ist der Einzige, der zumindest für Momente denkbar ist, dass er sich abschnürt und sich die völlige Freiheit schafft. Und eigentlich damit mit seinem Ich in dem Moment einen ganz eigenen Kosmos bildet. Der mit dem Rest nichts, das geht nur für einen Moment natürlich, aber das ist der Moment der Freiheit.
Aber er sucht die Verbindung.
Er sucht die Verbindung, ja, ja.
Was leichter ist. Oder
naja,
für den Menschen.
Manchmal schon, manchmal nicht.
Oder? Ja. Ich meine, wir müssen beides, also wir als Menschen müssen einfach aus der Freiheit diesen Wechselschlag haben, einmal uns ganz zu trennen davon und dann wieder zu verbinden. Also im Idealfall ist das ein ganz bewusster Prozess, dass wir uns lösen und verbinden, lösen und verbinden. Das
innerhalb eines Lebens.
Ja. Ja, innerhalb eines Lebens, aber innerhalb eines Tages mehrmals, öfters. Ich meine, der Herr sagt Stein an irgendeiner Stelle, es gibt keinen Tag, der vergeht, wo nicht ein Eingeweihter, selbst der höchste Eingeweihter, völlig an der Existenz der geistigen Welt zweifelt.
Das ist das Abschneiden.
Das ist das Abschneiden. Und durch das muss er durch. Das ist sogar die Voraussetzung dafür, sich dann wieder ganz verbinden zu können, bewusst nämlich verbinden zu können. Je weniger ich dieses Abschneiden erlebe, desto weniger kann ich auch das Verbinden nämlich erleben in Wahrheit. Also das heißt, auch die Periode des Materialismus oder so, durch die den noch immer nicht ganz ausgestanden ist, dass die Menschheit als Ganzes dadurch durchgeht, ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass sie sich dann bewusst mit dem Geistigen verbinden kann. Also bevor nicht diese Periode des absoluten Materialismus war, wäre ein ich-bewusster Zugang zum Geistigen gar nicht möglich gewesen, also für die Mehrheit der Menschen jedenfalls. Und eigentlich sollte es daher oder hätte es so sein sollen, dass Hochblüte des Materialismus war im Grunde des 19. Jahrhundert. Dann ist mit der Wende zum 20. Jahrhundert das sogenannte finstere Zeitalter abgelaufen, das Kali Yuga. Und dann darum ist ja dann auch die Anthroposophie, die Geisteswissenschaft entstanden. Jetzt sollte das bewusste Verbinden entstehen. Und nur das ist halt so eine Bewegung, die halt auf der einen Seite immer mehr in das Materielle hinunterstürzt. Und wenn man da 1900 hernimmt, beginnt aber da die Möglichkeit des Aufstiegs. Aber es ist trotzdem klar, es wird ein anderes immer mehr ins Materielle abstürzen sogar. Also, und davon wird irgendwas dann auch als Schlacke ausgeschieden werden aus der Entwicklung. Und das andere steigt auf, aber das ist nur möglich im Gegenschlag zu dem. Also es ist ohne dem nicht zu haben. Und zum Beispiel alles, was in der Technik lebt, hängt mit dem halt zusammen, auch was darunter stürzt. Und trotzdem müssen wir es in einer gewissen Weise haben. Jetzt kann man das auf eine gescheitere oder auf eine blödere Art machen, die Technik, aber dass sie vorhanden ist, weil die ist das absolut tote Geistlose, letztlich. Ich meine, sie ist zwar durch den Menschengeist geschaffen oder durch die arimanischen Geister, die uns inspirieren dazu, aber als fertiges Produkt ist es völlig entgeistigt. Dann. Da ist der Geist kristallisiert sozusagen drinnen, aber abgestorben. Weil steckt ja viel, gell? Wenn man sich einen Computer oder sowas anschaut, da steckt schon eine ganze Menge geistiger Leistung drin. Wenn ich überhaupt alles dazu rechne, was da notwendig ist, was da in Mathematik notwendig ist. Ich meine, da müssten Generationen an genialen Mathematikern sein, dass man sowas überhaupt berechnen kann. Und weiß Gott, was da alles notwendig ist. Also da steckt sehr, sehr viel abgestorbener Geist drinnen. Aber abgestorben. Also das Ding ist nicht mehr schöpferisch tätig. Kein Computer ist schöpferisch tätig. Also in keiner Weise. Aber wenn es das in der Welt nicht gäbe, wäre auch dieser geistige Aufstieg nicht möglich. Es gehört also zusammen. Und mit den Engelwesenheiten ist es halt so, heute die Engelwesenheiten, die uns begleiten, das sind also die schon etwas höher entwickelt im Vergleich zu denen, die jetzt mit den Tieren zu tun haben, die sind jetzt langsam auch wartend darauf, dass sie ihre Aufgabe, die sie mit den Menschen haben, langsam abgeben können an den Menschen selber. Das ist das, wovon wir auch schon öfters gesprochen haben. Also, und was ist die wesentlichste Aufgabe dabei? Da sieht man nämlich auch eine sehr interessante Nachwirkung von dem, dass früher die Engelwesenheiten was zu tun hatten mit mehreren Leibesgefäßen. Das haben sie heute auch noch. Sie haben mit mehreren menschlichen Leibesgefäßen zu tun. Nämlich unsere verschiedenen Inkarnationen. Das heißt jetzt nicht räumlich nebeneinander, sondern zeitlich nacheinander. Und da schlägt der Engel eigentlich die Brücke darüber. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe, sozusagen die Erinnerung über die ganzen Inkarnationen zu verwalten, im Gedächtnis zu tragen. So lange, bis wir das selber bewusst können. Das heißt, das wird für die nähere Zukunft eine der wichtigen Dinge sein, ein Bewusstsein für die früheren Inkarnationen zu entwickeln. Und was davon herüberkommt, das muss nicht jetzt gleich eine genaue Kenntnis sein, weil die war dort länger Grad, breiten Grad sowieso, ja, sowieso auf die Minute genau. Habe ich angehabt, ein rotes Haarl und so weiter. Also auf das kommt es nicht an, aber es ist einmal grundsätzlich ein Gespür zu kriegen, für was da aus früheren Inkarnationen herüberwirkt, also im Seelischen.
Ist eine bewusste Verbindung mit unserem Engel da behilflich?
Ja. Eigentlich lernen wir es dadurch kennen. Wir müssen es eigentlich von ihm lernen. Mhm. Im Grunde ist der Engel es, der uns das zeigt. Weil der ist damit verbunden.
Ist das der Hüter zugleich?
Nee, ja, bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, die Hütergestalt ist was sehr Schwieriges, weil in höchster Form hängt sie mit dem Christus zusammen. Das ist die höchste Ebene. Dann haben wir eben die Spitze, weil eben auch unser Engel hängt mit den ganzen Hierarchien zusammen bis zur Trinität hinauf und insbesondere mit dem Christus dann. Und was sich als Hüter zeigt, ist eigentlich in Wahrheit, dahinter steckt der Christus, aber er zeigt sich in der Maske meistens des Engels. Das ist die Erscheinung, die dann kommt. Oder wenn ich noch höher geistiger aufsteige, dann in der Erscheinung des Erzengels oder eines erzengelartigen Wesens. Oder eines urengelartigen Wesens. Also das heißt, es kann zum Beispiel der Hüter durchaus in der Michaelsgestalt erscheinen. Dann ist es eigentlich auch der Hüter. Und der Michael ist der vom Erzengel ja eigentlich schon aufsteigt zum Urengel. Also, aber primär also als erste Begegnung mit dem großen Hüter ist es die Engelgestalt. Oder der kleine Hüter oder der Doppelgänger, das hängt mit uns selber noch zusammen. Das sind die, die Reste, die wir aus den vergangenen Inkarnationen mitschleppen in uns, in unserem seelischen namentlich, in unserem astralischen. Also das sind zwei eigentlich...
Aber ich finde, daran darf man sich nicht stoßen oder nicht
von sich. Nein, darf man sie ja nicht. Ich meine, man muss es halt nur lernen auszuhalten, und das ist am geistigen Schulungsweg, ist das ganz Wesentliche. Ich meine, darum haben ja so viele Menschen eine Heidenangst davor, sich mit dem Geistigen auseinanderzusetzen, weil die Begegnung mit dem Doppelgänger oder mit dem kleinen Hüter ist alles andere als erfreulich. Und sie soll auch nur dann passieren, wenn man eine gewisse Reife dazu hat, weil sonst passiert eben genau das, dass man in Verzweiflung gestürzt wird, weil das ist wirklich ein grauslicher Wurm. Das ist wirklich ein ziemlich böses Ding, das wir mit uns herumtragen. Und alle, durch die Bank alle. Also da muss man schon ein ganz hoher Eingeweihter sein, der es geschafft hat, dass er für seine Entwicklung nicht mehr braucht, sich auf Erden zu verkörpern. Wenn er so weit ist, dann hat er auch den Doppelgänger überwunden, weil dann hat er alle Reste, die aus vergangenen Inkarnationen nachwirken, bereits aufgearbeitet. Dann erscheint es nicht mehr. Also zumindest nicht auf der Ebene. Ich meine, es ist auf höheren Ebenen, gibt es dann wieder ähnliche Erscheinungen, aber zumindest so die Doppelgängererscheinung oder der kleine Hüter, wie wir es hier im Einweihungsweg kennen, fällt dann weg, aber wirklich erst dann. Und das sind wirklich ganz, ganz wenige, die so weit sind, dass sie also ein Erdenleben leben mittlerweile bereits, in dem nichts mehr von karmischer Schuld drinnen ist.
Ja, ich frage mich überhaupt, weil ja. Leben, habe ich wieder irgendwelche Probleme geschaffen?
Ja, eben.
Wird man da auch mal einkriegen?
Ja, das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Ich meine, man kann jetzt schimpfen über unsere Zeit, so viel man will, nicht, weil man ja das ja so, ja, also früher war es viel besser und heute ist schrecklich alles und Ding. Ich meine, trotzdem, wenn man sich insgesamt anschaut, im Vergleich zu früher überhaupt, wenn man ganz weit in die Vergangenheit zurückgeht, was da die Menschen an karmischer Schuld auf sich geladen haben, trotzdem das Ich noch ganz schwach war, oder gerade deswegen, sagen wir mal so, das geht auf keine Kuhhaut im Grunde. Das ist ein Riesenpinkel. Da schleppen wir Pinkel aus früheren Inkarnationen, von mir aus der atlantischen Zeit oder aus der lemurischen Zeit, weil lemurische Zeit haben wir erstmals die Erde betreten, da waren wir also noch ganz rohe Gesellen und haben ganz also stark unseren Trieben gelebt, sofern nicht die Gruppenseele irgendwie, in die wir noch sehr stark eingebettet waren, uns rausgerissen hat aus dem Ganzen. Also da haben wir die entsetzlichsten Dinge getan und die schleppen wir mit und die werden wir als spätestes aufarbeiten erst. Naja klar, weil so starke Verfehlungen aufzuarbeiten erfordert die meiste Kraft. Ich meine, wenn ich jetzt ein schiefes Wort gesagt habe und der ein bisschen gekränkt ist, ist das eigentlich auch schon eine karmische Schuld, aber die ist relativ leicht auszubügeln. Das ist nicht so dramatisch. Aber was wir in der Vergangenheit getan haben, das ist schon vieles sehr dramatisch.
Untereinander?
Untereinander, ja, absolut.
So wild?
Ja. Ja, klar. Weil als das Ich halt noch sehr, sehr klein war, hat natürlich das Astralische, das aber eben durch die Widersachermächte verführt war in der vielfältigsten Form, sich ganz wild ausgelebt. Und es nützt nichts. In dem Moment, wo das Ich aber so weit ist, dass es sich inkarniert auf Erden, hat es die Verantwortung dafür in einer gewissen Weise. Und konnte es aber damals noch gar nicht wirklich tragen, aber trotzdem. Die Schuld entsteht damit.
Ist die nicht getilgt mit 0, 2, 9, 2, Beginn?
Nein, ich meine, also mit dem auch, dass man sagt, also der Christus hat die Sünden der Welt auf sich genommen, bedeutet, dass er also gewisse Wirkungen auf sich genommen hat, die unsere Schuld in der ganzen Erde zurückgelassen hat, die wir selber eh nicht aufarbeiten können. Aber die Zerstörung, die in unserem eigenen Astralischen zurückbleibt, die müssen wir selber aufarbeiten. Und
durch uns bewirkt.
Ja, durch uns bewirkt. Ja, die durch uns bewirkt ist. Die durch uns bewirkt ist. Und ich meine, wenn wir schuldig werden, also schuldig, wie auch immer, also wenn wir Karma-Schicksal auf uns laden, dann hat es zwei Wirkungen. Es hat eine Wirkung auf die Welt draußen, nämlich auf die Seelenwelt draußen, namentlich auf die Seele dessen, dem ich was antue, oder der Gemeinschaft, der ich was antue. Und es hat aber eine Rückwirkung auf mein eigenes Astralisches, auf meine eigene Seele sozusagen. Und die Wirkung in der Welt, die kann der Christus auf sich nehmen, muss er auch. Aber was wir in unserem Seelischen kaputt machen, dadurch als Rückschlag, das können wir dann selber aufarbeiten. Und zwar arbeiten wir es eben dann auf, indem wir mit den Menschen, mit denen wir dieses Schicksal geschaffen haben, wieder zusammenkommen. Aber da arbeiten wir eigentlich auf unser eigenes Seelisches mit dem anderen gemeinsam. Der hilft uns eigentlich dabei. Also das heißt im Grunde, wir brauchen den anderen nicht deswegen, damit wir jetzt hingehen und sagen, so, jetzt kann ich endlich dein Seelisches wieder verkitten und in Ordnung bringen. Sondern eigentlich ist es so, er kommt zu mir und hilft mir, mein Seelisches in Ordnung zu bringen. So schaut es eigentlich aus. Also es ist ganz umgekehrt. Also karmischer Ausgleich heißt eigentlich, dass der, dem ich karmisch verschuldet bin, hilft eigentlich mir, die Schäden in meiner Seele aufzuarbeiten und umgekehrt halt natürlich auch.
Und tritt so garstig an.
Ja, auf. Ja, ja, richtig, ja, ja.
So richtig. Garstig und so besser.
Ja, 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 genau, genau, genau. Also wenn man so die Schicksalsperspektive betrachtet, dann schaut man sich manche Schicksalsschläge anders an. Dann sagt man, danke, weh hat es trotzdem, danke. Es tut weh.
Merke auf, darüber reden wir.
Aber zugegebenermaßen muss man sich zu der Betrachtungsweise immer wieder durchringen erst. Vor allem im Moment, was einem passiert. Also man merkt es oft erst mit dem Abstand von Jahren. Dann merkt man, was einem das alles gebracht hat. Und dann sagt man,
ich habe Neues geschaffen oder ich habe was geschafft.
Ja, 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 richtig. Richtig. Also es ist schon sehr merkwürdig, die ganze Geschichte. Ja, aber jedenfalls, also geht es darum, je mehr wir auf erster Stufe zumindest einmal das erfassen, was wir karmisch alles auszugleichen haben. Das heißt, zu merken nämlich, was für Schäden da im eigenen Seelischen drinnen sind. Damit fängt nämlich schon das Karma-Bewusstsein an. In dem Maße, in dem ich das tue, helfe ich schon dem Engel, sich von der Bindung an uns lösen zu können. Und nicht mehr Kindermädchen so sehr sein zu müssen für uns. Weil die karmische Rückschau, dass man das dann im Detail auch sehen kann, das ergibt sich dann irgendwann von selber. Das ist aber gar nicht das Wichtige, das ist nicht die Begleiterscheinung. Weil für sich hat das gar keinen Wert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu früh lerne, in frühere Inkarnationen zurückzublicken und nur das sehe, und dann ganz darauf vergesse, ich muss ja jetzt da was tun, dann ist das sozusagen ein wunderbares geistiges Kino, das ich da sehe, aber es hilft mir überhaupt nichts. Im Gegenteil, es behindert mich dann vielleicht sogar noch hier. Aber sich nach und nach stellen zu lernen, den karmischen Verfehlungen, die wir in uns tragen, das ist ganz wichtig. Und daher ist es wichtig, mit der Zeit immer mehr zu spüren, auch den Doppelgänger, der uns begleitet. Das ist also für geistige Schulung unerlässlich, wenn ich nicht bei der geistigen Schulung ununterbrochen das Gefühl habe, da geht dauernd einer neben mir, das bin eigentlich ich und der ist ganz fürchterlich und grauslich und der hält mich auf und der fesselt mich. Wenn ich das nicht tagtäglich erlebe, massiv erlebe und sage eigentlich, wenn ich mir das so ausschaue, möchte ich mir sofort ins Gesicht spucken, dann gehe ich keinen gesunden Weg. Angenehm ist das nicht. Natürlich ist das nicht angenehm. Es hat auch niemand behauptet, dass die geistige Schulung nur angenehm ist. Ich meine, es wird schon ausgeglichen dann durch Momente, die auch das größte Glück bedeuten. Aber dieses sich begleitet fühlen von dem, das einem zurückhält, das einem fesselt, das als eine riesige Aufgabe auf einen wartet, das ist also immens, immens wichtig. Und da kann man sich nur winzig fühlen noch. Vor der Aufgabe nämlich, die vor einem liegt. Also da wird man schon sehr bescheiden dann, im Grunde. Und trotzdem, nicht zu sagen, ich pfeife drauf, ich kann eh nichts zustande bringen. Und was trotzdem nicht nachzulassen, funktioniert im Übrigen auch nicht. Weil in dem Moment, wo man gerade diese Seite einmal entdeckt hat und sie einmal durchgeblinzelt hat, kann man es eh nicht mehr zumachen, die Tür. Also
das ist auch die Sehnsucht, wenn wir das weiterbringen.
Ja, absolut. Absolut. Also das lässt einem auch keine Ruhe mehr. Nein, man will dann was tun. Weil wenn man mit Gewalt versuchen wollte, dann sozusagen die Türe zu schließen, sagen, ich will mit dem allen nichts mehr zu tun haben, ich will das alles nicht wahrhaben und Ding, dann wird das also eher sehr ungute Folgen haben, weil dann übergebe ich nämlich in Wahrheit dem Doppelgänger die Herrschaft und dann fuhrwerk er mit uns herum, das heißt, dann leben sie noch die ganzen karmischen Verfehlungen aus von der Vergangenheit.
Ist es nicht ein guter Startpunkt, einen Anfang zu erkennen und einfach nur von einem Punkt aus anfangen, eben dann zu schauen?
Ja, absolut.
Das ist ja der.
Absolut, ja.
Im Stehen bleiben. Mein Vater hat das immer zu mir gesagt:
ja.
Du musst stehen bleiben, einfach stopp aus. Und dann
ja, nein, man muss.
Später habe ich verstanden.
Ja. Ist schon richtig. Nein, man muss sich dem stellen irgendwo. Das ist wichtig.
Und also, das ist immer mit so Humor gesagt, und mit Begeisterung, nicht gelacht.
Das ist auch gut. Das ist auch gut. Ich meine, Humor ist im Übrigen also dafür eh ganz, ganz wichtig. Ich meine, irgendwo sagt der Steiner so schön, also er spricht über den Humor da wohnen und wenn der da ist, dann können die Dinge anfangen, esoterisch zu werden. Bevor der Humor nicht da ist, geht das gar nicht. Weil der Humor ist genau das, dass ich genau das auseinanderhalten kann. Da bin ich noch mit meinem riesigen Pinkel unten, ganz als kleines Würmerl da unten und da ist die große Aufgabe. Jetzt schaue ich mal von oben herunter auf den Wurm und mache mich eigentlich lustig über den. Ich lache über mich selbst. Sozusagen mein großes Ich lacht über das Kleine da unten, was noch sehr viel zu tun hat. Und das ist einmal immer sehr gut. Das ist also viel besser, als sich selber zu ernst zu nehmen. Oh nein, ich gehe einen geistigen Schulungsweg und rede dadurch nicht mehr sehr leise und verhalten natürlich gar nicht mehr emotional. Dann bin ich sicher scheinheilig. Nicht wahr? Und das ist so ziemlich die schlimmste Sünde, wieder den Geist. Weil dann wiege ich mich in Illusionen. Also daher, man braucht keine Angst haben, dass man was falsch machen könnte dabei. Wir haben schon so viel falsch gemacht in der Vergangenheit, wir müssen uns dem halt sowieso stellen, aber es geht weiter. Gerade dann. Der größte Fehler ist sicher, wenn wir das wegschieben einfach und sagen, wir stellen uns dem nicht. Weil dann haben sie die Widersacher leicht. Dann können sie herumfuhrwerken eigentlich mit uns. Ich meine, dann, so naiv wie im Drama. Dann kann der Luzifer den Doppelgänger oder den Geist von Johannes Jugend oder was immer benutzen, um eigentlich den Johannes fast zur Marionette zu machen zwischendurch. Das ist immer, wenn er da sich verschließt davor. Man, natürlich müsste der Johannes eben zu dem Zeitpunkt längst dann schon wirklich ins Praktische eingreifen, so wie es am Anfang im ersten Bild jetzt beim vierten Drama gedacht ist. Aber nein, im zweiten ist es schon, nein, die äußere Ding, das ist schon nichts mehr für mich. Ich will lieber im Geistigen irgendwo schweben. Aber dann ist der Luzifer schon bereit.
Ja,
weil
er sich ernst, zu ernst.
Ja.
Das heißt, ja, beim Luzifer gehört der Humor hin.
Richtig, ja.
Beim Ariman das Bewusstsein.
Ja, genau. Schon, ja. Ja, beim Ariman ist das Bewusstsein ganz. Ja, ganz nicht. Und das hängt eben auch mit dem zusammen, was wir vorhin besprochen haben. Damit man in der geistigen Welt nicht geblendet wird, muss man auch das begriffliche Element entgegenschieben können. Das Tote sogar. Das tote begriffliche Element. Als dunklen Schutzfilter. Das Tote haben wir, Todbegriffliche haben wir dem Ariman zu verdanken. Dem haben wir das zu verdanken. Und wenn wir Ariman selber auf die Art erkennen können, mit seinen eigenen Mitteln, dann ist das zugleich die Erlösung auch des Ariman. Gerade das. Weil dann erlebt der Ariman eigentlich wirklich, welche Aufgabe seine Kräfte auch in der Welt haben, und dass es eigentlich gute Kräfte sind, wenn sie nicht falsch eingesetzt werden. Und er erlebt mit, dass das genau in dem Moment, wo sich verdichtet bis zum toten Begriff, in dem Moment er gleich wieder auflösen muss. Weil das ist der Punkt. Ich schicke den toten Begriff entgegen und im nächsten Moment muss er sich schon wieder auflösen und ich muss schon wieder den nächsten entgegenschicken, der schon wieder anders ist.
Sonst versteht er das nicht.
Genau.
Das wollte er die ganze Zeit. Und
richtig, ja, richtig. Richtig. Und der Ariman hat nämlich, da steht doch einen altvererbten Irrtum, glaubt er, also er muss das Menschendenken immer in die Irre führen, weil ihm das sonst also nicht gut tut oder so ähnlich. Also nicht, wörtlich heißt es nicht so, aber also der Ariman geht eigentlich von einem Irrtum aus. Er kämpft gegen das Menschendenken, weil er glaubt, also das schadet ihm. Und weil er eigentlich unheimliche Schmerzen dadurch erleidet. Der Ariman ist nämlich der, wenn der Begriff abstirbt, erleidet er unheimliche Schmerzen. Weil er erlebt das mit, was die Elementarwesen eigentlich da erleben, die jetzt arimanisiert werden und die da ins Absterben hineinkommen. Das erlebt er eigentlich mit, also ungeheuren Schmerz. Das ist schon im dritten Drama deutlich herausgekommen, da hat das der Strader schon gesagt, nicht wahr? Also, wo er sagt, er kann ihn nur bedauern und Ding, also. Und der Ariman geht eigentlich davon aus, dass der Mensch oder das Menschendenken schuld daran ist. Aber schuld daran ist es eben nur, wenn sich der Mensch so träge ist, den toten Begriff nicht sofort wieder aufzulösen. Er muss ihn kristallisieren lassen und in dem Moment wieder auflösen. Dann entsteht höchstes Bewusstsein.
Das, aber der Ariman glaubt, er handelt richtig.
Ja.
Er glaubt das, dass er richtig seine Rolle...
Ja, natürlich. Er ist überzeugt davon und er überschaut eben nur nicht ganz, was der Sinn seiner Tätigkeit ist, sozusagen. Und daher, weil die Menschen eben bis jetzt noch sehr weniges schaffen, diesen toten Begriff wieder aufzulösen und das Ariman Schmerzen bereitet, glaubt er, er muss also das menschliche Denken immer irgendwo verwirren. Weil der Schmerz ist nämlich am größten dann, wenn es ein kristallklarer Begriff ist, der wirklich, wo wirklich ein Aspekt des Geistigen komplett eingefangen ist. Da ist der Schmerz am größten. Und wenn der Ahriman jetzt das menschliche Denken verwirrt, ihm den Schein der Logik gibt, aber verwirrt, dann ist dieses Gebilde lang nicht so hart, wie das, wenn es wirklich ganz kristallklar, in ganz kristallklaren Gedanken herauskommt. Nur, in dem Moment, wo der Schmerz sozusagen beginnt, weil es verfestigt jetzt, in dem Moment löst es sich auf wieder. Und dann ist erstens einmal dieses Befreiungserlebnis des Auflösens und was aus diesem Moment entsteht, der eigentlich Schmerz bedeutet, aber durch die Auflösung zugleich wieder Befreiung bedeutet, ist es höchstes Bewusstsein. Es wird Schmerz, wenn es zu lang in der Verhärtung bleibt und es verliert am Bewusstsein, wenn es zu viel in die Auflösung geht oder zu, bevor es kristallisiert ist. Wenn es kommt und jetzt schon wieder auflöst, ist das Bewusstsein nicht so stark. Und natürlich, der Schmerz ist auch nicht so stark. In dem Moment, wo es geht und dann auseinander ist, im Moment des Absterbens sofort wieder auseinander geht, dann will es zwar Schmerz werden, wird aber in der Auflösung Bewusstsein. Ganz klares Bewusstsein. Wenn es nur so geht, wird es halt verschwommenes Bewusstsein nur. Das ist der Unterschied. Ich meine, Schmerz wird es bleiben, wenn es jetzt in der toten Form bestehen bleibt. Dann ist es schlecht, ich muss es wieder auflösen können. Und der Ahriman sucht aber den Menschen jetzt eigentlich den Weg zu bringen, wo es eben nicht ganz klar kristallisiert, sondern dann wieder verschwimmt ein bisschen in Wahrheit. Das tut ihm am wenigsten weh. Daher Irrtum, Illusion. Das kommt, hat nur den Schein der Logik irgendwo. Nicht? Das Ahrimanische ist zwar unheimlich logisch, aber es erfasst nicht die geistige Gesamtheit, die dazugehört. Das heißt, er kristallisiert so ein bisschen ein Eckerl irgendwas und wie uns fällt nicht auf, dass dahinter noch so ein schwammiges Ding ist. Unsere ganzen materialistischen Begriffe sind so.
Und die Angst, die er produziert,
ja,
verhindert eigentlich, dass das so ein kristallklares herauskommt.
Ja? Richtig, ja.
Damit operiert er, deswegen
ja, ja. Die Angst. Ja, 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 ja. Daher unheimliche Angst bei vielen Menschen, über das Geistige noch dazu in so ganz klaren Begriffen zu reden. Solange das so ein bisschen in Schwebe bleibt und ja, Engel und das ist schön und da stellt man sich was Schönes vor, aber so genau will man es auch nicht wissen und ob es ganz ernst zu nehmen ist oder nicht, will man auch nicht so genau wissen, aber ich fühle mich wohl, wenn man darüber redet. Das ist ein schöner Ausgleich halt zur Last des Alltags. Das haben die Menschen gern. Aber es in ganz klare Begriffe zu bringen, das erzeugt halt einfach sehr viel Bewusstsein. Und das Bewusstsein lockt dann eben zum Beispiel zum Vorschein, dass man dem Doppelgänger oder sowas begegnet. Weil das gehört mit dazu. Das ist ganz wichtig. Und je mehr es aber gelingt, also das so in klare Begriffe zu fassen, umso mehr trägt es ihm auch bei, dass der Ahriman wirklich erkennt, dass das eben ein Prozess der Bewusstwerdung und nicht des Schmerzes ist und dass das ihn auch weiterführt. Es ist eigentlich so, dass der Ahriman selber zurückzuckt vor dem Schmerz. Und er hat das Gefühl, da müsste der Schmerz unendlich werden. Er spürt, das schießt immer mehr zusammen, und bevor das passiert, verwirrt das irgendwie. Das eigentlich aus dem Bewusstsein heraus, noch mehr Schmerz geht heute nicht aus. Und er glaubt, der Mensch ist daran schuld an dem. Aber eben, wenn wir es schaffen, das in klare Begriffe zu fassen, dann wird da mit der Zeit darauf kommen, dass das genau für ihn die Erlösung ist, weil er auch mit das Bewusstsein dann kriegt. Also das öffnet ihm eigentlich genau das Tor dorthin, wo er will, weil er ist jetzt abgeschnitten von einem großen Teil der geistigen Welt, noch mehr als die luziferischen Wesenheiten. Also was wir immer gesagt haben, eigentlich kann er gar nichts Schöpferisches machen, sondern er kombiniert halt das Vorhandene in genialer Weise, aber was wirklich Neues kommt nicht herein in sein Reich. Wenn er da mit den Menschen mitgehen kann und das erlebt, dann würde sich für ihn auch wieder das Bewusstsein für die ganze geistige Welt nach und nach eröffnen. Das ist dann die Erlösung des Animan. Und die kann eigentlich nur der Mensch vollbringen. Wobei also ganz wichtig dabei ist, dass der Mensch dann eben auch das im Ich sich mit dem Christusimpuls verbindet. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Weil diese das ist eigentlich die Auferstehung im Denken dann. Das ist der Prozess, wo der Gedanke wirklich abstirbt. Völlig abstirbt, das Geistige stirbt sozusagen völlig ab. Die Auflösung, das ist ja nicht nur ein Zerstieben, sondern das ist eigentlich ein Auferstehungsvorgang. Also der Gedanke, der da abstirbt, muss wieder auferstehen können. Und das geht eigentlich nur, indem ich mich mit dem Christus im Denken verbinde zunächst einmal. Und das heißt, in Wahrheit erfolgt die Erlösung, auch wenn man es durch den Christus im Grunde, also als das geistige Licht, das sich dann mit der Finsternis verbindet und sie durchhält und durchlichtet. Aber nur, es geht nur mit Hilfe des Menschen. Also wir müssen das durch unser Ich hereinholen. Dann funktioniert das. Ja, ich glaube, damit lassen wir es gut sein für heute. Danke.
Dankeschön. Vielleicht eine kurze halbe Stunde. Ha ha ha.